CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Wir sind in der Osterwoche und ich kann mich noch sehr gut an die Situation vor einem Jahr erinnern. Damals war das mit den Kontaktregeln alles noch neu. Inzwischen kennt man das. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Ziemlich genau kennt man aber auch mittlerweile den Ablauf bei der Einführung neuer Corona-Verordnungen. Am 1. April gilt wieder eine neue in Sachsen. Gestern wurde sie verkündet. Sie ist 37 Seiten lang, soll zunächst bis 18. April gelten. Und was da drin steht, ist nicht unbedingt das, was man erwartet. Konnte. Nimmt man die Warnungen wahr, die vor allem von Sachsens Regierung immer wieder zuletzt abgesendet wurden? Ein wirklich harter Lockdown ist das, was wir da sehen, nicht. Aber es gibt eine Regelung, an der das Ganze stehen und wahrscheinlich eher fallen dürfte. Und das ist eine unbequeme Wahrheit. Die Auslastung der Krankenhäuser wird zum ausschlaggebenden Messwert über Beibehaltung eines lockeren Kurses oder für die Verschärfung der Regeln. Damit aber erstmal willkommen bei dieser Folge CoronaCast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und heute geht es um dieses Schlüsselthema, würde ich es mal nennen, um die Belastung des Gesundheitssystems. Mein Gesprächsgast gleich ist Professor Dr. Michael Albrecht, der medizinische Vorstand der Uniklinik Dresden. Das Gespräch gleich, zuvor aber noch zwei aktuelle Themen. Die gerade angesprochene Corona-Verordnung tritt in Kraft und das alles steht unter der Vorgabe, dass nicht mehr als 1300 Betten auf Normalstationen in sächsischen Krankenhäusern mit Corona-Patienten belegt sein dürfen. Das sei die kritische Marke, heißt es. Und diese löst auch die Inzidenz ab, wenn es etwa um die Öffnung von Click- und Meet-Angeboten sowie Zoos, Museen oder Galerien geht. Ab 6. April soll das alles möglich sein, auch bei hoher Inzidenz, allerdings nur mit negativen Corona-Test für Besucher und wenn die Kliniken noch genug Betten frei haben. Babyfachmärkte dürfen unabhängig aller Regeln öffnen. Dann wird es generell zudem eine Ausweitung der Testpflicht geben. Angestellte und Selbstständige mit Kundenkontakt müssen 2 Corona-Tests pro Woche machen. Beim Friseur braucht man als Kunde einen negativen Test. Dabei genügt auch ein sogenannter dokumentierter Selbsttest. So, und die Schulen sollen nach den Osterferien auch inzidenzunabhängig wieder öffnen können. Lehrer und Schüler sowie Beschäftigte an Schulen, also etwa Hausmeister, werden 2-mal pro Woche getestet. Das gilt auch für Personal im Kita-Bereich. Die Schulbesuchspflicht wird in allen Bereichen ausgesetzt. So können etwa auch Personen, die sich nicht testen lassen wollen, also Schüler, weiter von zu Hause lernen. Es besteht zudem die Maskenpflicht im Unterricht ab Klassenstufe 5. Das erstmal zu den neuen Regeln. Weitere Details dazu lesen Sie auf sächsische.de ausführlich. Und dann gibt es noch eine neue Entwicklung beim Impfstoff von AstraZeneca. Diese zweite Nachricht noch hier in diesem Podcast ganz kurz angerissen. Das Hin und Her geht leider weiter bei diesem Impfstoff. Aber nachdem weitere Fälle von Thrombosen bei jüngeren Menschen, vor allem bei Frauen, aufgetreten sind, hat die Ständige Impfkommission die Impfempfehlung geändert. Jetzt sollen nur noch Menschen über 60 Jahre das Präparat bekommen. Das sagt dazu Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping am Mittwoch.
Deswegen haben wir für uns in Sachsen festgelegt, dass wir ab heute für die über 60-Jährigen den Impfstoff AstraZeneca einsetzen werden, auch in den Impfzentren. Das heißt, es fallen keine Termine weg. Und für die Jüngeren, die auch Termine heute haben, wird der Impfstoff BioNTech eingesetzt. So wird es heute geregelt sein, sodass jeder, der heute einen Impftermin hat, auch zum Impfen kommen kann. Das gilt auch für die gesamte Osterzeit. Ab morgen werden wir für alle BioNTech einsetzen, weil wir davon Impfmengen da haben, die wir dann für diese Menschen einsetzen können, die einen Impftermin haben. Und deswegen kann jeder, der einen Impftermin hat, seinen Impftermin auch über die Osterfeiertage nutzen.
Ja, viel los schon wieder. Die Corona-Lage beruhigt sich leider nicht wirklich und jemand, der das wahrscheinlich aus medizinischer, fachlicher Sicht bestätigen kann, ist Professor Dr. Michael Albrecht. Jetzt ist er hier mir per Videoanruf zugeschaltet. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen?
Guten Tag, also mir geht's ganz gut.
Herr Professor Albrecht, Sie sind medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums. Sie kennen die Lage sehr genau im sächsischen Gesundheitswesen, weil Sie in Ihrer Funktion sehr gut vernetzt sind, weil Sie auch die Politik beraten bzw. mit Daten versorgen. Wo stehen wir denn gerade bei den Corona-Zahlen?
Ja, wir sind jetzt natürlich deutlich klüger und besser geschulter als im Herbst oder im Frühjahr, als wir die ersten beiden Wellen hatten, einfach schlichtweg, weil wir gelernt haben, wie sich denn so eine Infektionswelle umsetzt in Patientenzahlen. Wir haben im Frühjahr gesehen, dass wir hier in Sachsen sehr wenige Patienten in den Krankenhäusern hatten. Da waren auch die Infektionsraten deutlich niedriger, um dann im Herbst zu erleben, dass wir extrem hohe Infektionsraten hatten und im Nachgang, das Ganze hat ja immer eine zeitliche Verzögerung, sehr, sehr viele Patienten in den Krankenhäusern gesehen haben. Und der zweite Punkt ist, wir haben ein besonderes System hier in Sachsen, das gibt es bundesweit so nirgends. Wir haben die Krankenhäuser in Clustern organisiert, es gibt 3 Cluster in Sachsen. Unser Cluster Dresden und Ostsachsen, das geht bis Görlitz, bis Zittau, Bautzen, die gesamte ostsächsische Region. Das Cluster Leipzig mit der Uniklinik Leipzig und den Häusern dort, das sind 18, bei uns sind 36 Krankenhäuser. Und das Cluster Chemnitz, Westsachsen, auch mit etwa 30, 32 Kliniken. Der Vorteil des Systems ist, wir organisieren seit April eben krankenhausübergreifend die Corona-Patienten. Das ist wirklich was Einmaliges. Die werden nicht über die Leitstelle verteilt, normal über die Feuerwehr, sondern wir haben eine Krankenhausleitstelle eingerichtet bei uns hier im Klinikum. Das bedeutet, jeder Patient, der als Corona-Patient in ein Krankenhaus kommt, läuft über unsere Leitstelle. Vorteil, wir wissen jetzt seit einem Dreivierteljahr jeden Morgen, jeden Abend, wie viele Corona-Patienten sind angefallen, wo sind die angefallen. Und wir hatten die Möglichkeit in der Zeit, als wir die Maximalbelastung hatten, Dezember, Mitte Dezember, Anfang Januar, wir wissen jederzeit, wie die Patienten verteilt werden. Und wir verteilen sie dann bedarfsgerecht, das heißt sehr Schwerkranke, welche die meinetwegen Lungenersatzverfahren brauchen, die können wir dann gleich hier zu uns nehmen. Und wir können aufpassen, dass nicht einzelne Häuser an ihre Überlastungsgrenze kommen. Das ist das Ziel des Systems.
Sie sagten gerade, das sei bundesweit einzigartig jetzt, was ja in Sachsen so entstanden ist. Gibt es da auch mal, also finde ich wirklich bemerkenswert, dass das nach einem Dreivierteljahr immer noch so ein einzigartiges System ist. Gibt es da auch Anfragen aus anderen Bundesländern, oder?
Ja, wir haben das System angemeldet in dieser Bundesinitiative der Hochschulmedizin. Da läuft ja gerade im Moment eine wahnsinnige Menge an Studien, an Untersuchungen zu Corona, sehr viele, die von Unikliniken ausgehen. Wir haben dort das Modell vorgestellt. Wir haben vom Bundesministerium für Forschung Förderung erhalten, um unser System anderen verfügbar zu machen. Wir koordinieren so ein Forschungsprojekt bundesweit. Das machen wir zusammen mit Frankfurt, die so ähnliches System jetzt auch aufbauen und aufgebaut haben. Und wir versuchen gerade, das in anderen Bundesländern eben auch so zum Laufen zu bekommen.
Interessant. In einem Interview mit meinen Kollegen der Lokalredaktion Dresden von sächsische.de haben Sie vor 2 Wochen gesagt, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt damals in einer Phase befunden haben, in der es sich entscheidet, ob die Zahl der Infektionen ins exponentielle Wachstum übergeht oder ob wir das Niveau halten können. Jetzt sind 2 Wochen rum. Was hat sich seitdem verändert?
Nun, wir haben eins gesehen, und das ist für jeden, quasi jeden Tag einsehbar, dass sich die Inzidenzen, also sprich die Häufigkeiten oder Prozentsätze der Infizierten pro 100.000 ständig gesteigert haben. Jeder kann nachlesen, dass Sachsen jetzt mit deutlich über 200, der Stand heute Morgen, war im Mittel 205 über alle 3 Cluster hinweg. Das ist schon bundesweit relativ weit vorne und wir haben einige Kreise und Regionen, wenn Sie ans Osterzgebirge oder ans Vogtland vor allen Dingen denken, die haben dann schon Cluster oder Inzidenzen von 400 zum Beispiel. Und das natürlich in Bezug auf diesen Grenzwert von 100, der immer so als Maßnahmengrenze gilt, schon extrem hoch. Was klar war, und das haben wir vor 14 Tagen gesehen, das haben wir auch schon vor 3, 4 Wochen gesehen, dass diese Inzidenzen ständig ansteigen. Und wir wissen aus dem Vorjahr, dass mit steigender Inzidenz, mit einer zeitlichen Verzögerung, dann auch die Patienten kommen. Da kann man Spekulationen machen. Wir haben im letzten Jahr mit Modellrechnungen gerechnet. Also rund 5% der Infizierten, die da sind, kommen ins Krankenhaus. Und von denen wiederum 20% kriegen einen sehr schweren Verlauf und werden intensivstationspflichtig. Das verfolgen wir jetzt seit vielen Monaten. Und wir haben auf der Basis von solchen Rechenalgorithmen eine Vorhersagetool entwickelt. Und mit dem Vorhersagetool sagen wir jetzt seit einem Dreivierteljahr immer die Anzahl der Patienten vorher in einer Woche und in zwei Wochen. Das kriege ich jeden Morgen auf dem Schreibtisch. Das ist ein komplizierter Rechenalgorithmus. Wir kriegen die Rohdaten aus allen Krankenhäusern, also die tatsächlichen Ist-Patienten von diesem Tag. Und wir bekommen die Infektionsdaten der Gesundheitsämter, der Landesuntersuchungsanstalt und der Labore. Also wir wissen sehr genau, wie viele sind infiziert, nachgewiesen infiziert. Und wir wissen, wie viele Patienten sind da. Dann rechnen wir mit dem Algorithmus aus, wie viele Patienten haben wir denn etwa in ein und in zwei Wochen zu erwarten. Das Ganze nennt sich Dispense-Tool. Das haben wir auch lange entwickelt, arbeiten an dem auch immer noch, weil wir natürlich nachträglich überprüfen, wie genau war denn das. Und wir können jetzt ein Dreivierteljahr zurückgucken und schauen, wie genau und exakt ist denn diese Prognose 14 Tage später eingetreten.
Also wenn ich wo stehen wir in 14 Tagen? Was denken Sie?
Wenn ich da jetzt auf das Blatt gucke, und das habe ich vor 14 Tagen oder drei Wochen, als ich gefragt wurde, auch getan, mache das nicht aus dem Bauch raus, sondern ich gucke in unsere Rechendaten, dann kann ich sagen, wir haben Stand heute 1042 Normalstationspatienten in Sachsen in den Kliniken. Ich weiß auch, wie die sich auf die drei Cluster verteilen. Wir haben 289 Intensivpatienten in den Krankenhäusern, also schwere Krankenpatienten. Die verteilen sich auch unterschiedlich auf die drei Cluster. Also wir liegen jetzt etwa über 1300 Gesamtpatienten. Und dann kann ich gucken, unsere Prognose für den 7.4., das ist also die Woche nach Ostern, da haben wir dann eine Prognose gemacht von 1503 Gesamtpatienten. Und nochmal eine Woche später, am 14.4., sind es 1776 Patienten. Und die Prognose erstellen wir jeden Tag. Die korrigiert sich in den letzten Wochen mal ein bisschen rauf und runter. Ich habe vor drei Wochen gesagt, im Dezember war es so, dass dann die Prognosewerte sich immer steiler entwickelt hat. Das heißt, die Prognose wurde dann mit jedem Tag, den man da macht, immer noch ein bisschen schlechter, also noch mehr Patienten. Im Moment ist es so, dass das für Chemnitz und Westsachsen auch immer noch so ist. Also wenn Sie wollen, befindet sich das in einem steilen Anstieg. Das aber in dem Cluster Dresden-Ostsachsen und in dem Cluster Leipzig, das ansteigt, aber nicht exponentiell ansteigt, sondern eigentlich linear ansteigt. Sodass wir Stand heute mit den Ist-Zahlen, mit den Inzidenzen und mit dem, was wir prognostizieren, sagen können, wir kommen über die Osterfeiertage hinweg, können die Patientenzahlen auch beherrschen in den Kliniken, die da beteiligt sind. Aber wir müssen weiter konstatieren, dass es zu einem weiteren und im Westsachsen wirklich stark, fast exponentiellen Zuwachs an Patientenzahlen kommt.
Was denken Sie, wie lange das so weitergehen wird oder bis zu welchem Punkt das gehen könnte?
Ja, jetzt kommen wir in die Hellseherei, ja. weil was ich jetzt gesagt habe, da lege ich meine Hand insofern ins Feuer, als ich jetzt rückblickend sagen kann, unser Rechenmodell ist sehr gut. Das ist wie bei Wahlprognosen, da hat man 20 Jahre Erfahrung und das kennt jeder, da gibt es dann Abweichungen von ein paar wenigen Prozent eigentlich. Das ist erstaunlich, wie gut und treffsicher die sind. Genauso ist es hier für das Modell, wenn es um den 14-Tage-Zeitraum geht. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir haben nun mal dieses Tool, das hat auch sonst keiner. Wir bieten das jetzt bundesweit an. Es gibt jetzt Bundesländer, die das so übernehmen wollen. Da müssen die aber auch die Struktur haben, nämlich diese Meldungen, die wir haben die anderen in der Regel nicht. Aber die werden die vielleicht noch einrichten. Jedenfalls, wenn wir dieses Tool jetzt sauber anwenden, kann ich 14 Tage exakt in die Zukunft blicken. Und damit haben wir auch eine Vorlaufzeit. Das war ja unser Problem immer in der Bettenrekrutierung. Wenn ich überrollt werde von Bettenbedarfsanmeldungen dann und muss dann erst anfangen freizuräumen, dann läuft man natürlich in Probleme der Überlastung. Und insofern kann ich sagen, wir sind jetzt die nächsten 14 Tage in der Lage, die jetzige Infektionssituation abzufangen. Die Krankenbelegung, also die Patienten, die kommen ja immer mit einer zeitlichen Verzögerung von circa 14 Tagen. Also das, was jetzt infiziert ist, schaffen wir in 14 Tagen in den Krankenhäusern abzubilden.
Wenn ich die Zahlen jetzt aber richtig nochmal zusammenfasse, durchrechne, komme ich ja aber auf eine Zahl, die höher ist als diese 1300er-Marke, die jetzt mit der neuen Corona-Schutzverordnung auch manifestiert wurde. Da ging es um Normalbetten und die sind ja dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nach dem 7. April dann in der zweiten Woche werden die ja dann erreicht. Und das ist dann die Grenze, wo Sie was genau sagen. Ist es ab dem Moment dann kritisch? Wird es dann schwierig, Patienten richtig zu behandeln oder wieso diese Zahl?
Nein, wir schaffen dann, das sieht man ja, weil wir 14 Tage später mit der Patientzahl auch noch hinkommen. Da ist es schon bei 1550, das schaffen wir auch. Aber unser Votum und Empfehlung an die Politik, mehr können wir nicht machen, ist die, dass wir sagen, wenn denn diese Grenze von 1300 Normalbetten, genauso steht es auch in der neuen Verordnung nochmal klar und deutlich drin, wenn wir die reißen, dann sehen wir ein Signal dafür, dass wir dann den Lockdown, den wir jetzt haben, verschärfen müssten. Das ist unsere Empfehlung. Und unsere Empfehlung war auch, das ist jetzt aber auch meine persönliche Einschätzung, man kann und muss das meiner Meinung nach auch regional tun. Wenn wir die 1300 Betten nehmen und jetzt auf die drei Cluster aufteilen, kann ich jetzt schon sagen, ist heute so, Chemnitz, Westsachsen hat heute den Grenzwert, den die in dem Cluster haben, schon gerissen. Wir in Dresden, Ostsachsen und in Leipzig noch nicht. Also ich wäre jetzt extrem vorsichtig mit jeder Art von geschweige denn Lockerung oder mit weiteren Maßnahmen in der Region Chemnitz und Westsachsen. Und ab dem 7.4., wenn wir dann tatsächlich diese 1300 Betten gerissen haben, dann wäre unsere Empfehlung, clusterbezogen, regionenbezogen, wirklich das, was dann an Maßnahmen gerade gilt, weiter zu verschärfen.
Vielleicht nochmal diese 1300-Bettengrenze. Als das gestern dann bei der neuen Corona-Schutzverordnung festgelegt wurde, gab es einige Fragen, auch in sozialen Netzwerken, in sozialen Medien, die an uns herangetragen wurden. Da wurde sich gewundert darüber, dass jetzt nur noch von Normalstation die Rede ist. Das war vor zwei Wochen, als auch Sie bei der Pressekonferenz neben Petra Köpping gesessen haben, so aufgefasst worden, dass normal und intensiv zusammenzählen. War das ein Missverständnis? Ist das falsch verstanden worden oder ist das jetzt so, dass man das jetzt doch wieder rausrechnet und ein bisschen mehr Zeit gewinnt auf diese Weise?
Ja, es ist jetzt wirklich nicht sonderlich glücklich, weil es jetzt so aussieht, als hätte man den Grenzwert wieder erhöht, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. In dem Fall war es wirklich unglückliche Ausdrucksweise, weil wir haben von Anfang an die Empfehlung gemacht, das nur auf diese Normalbetten zu beziehen. Ich aber habe auch immer gesagt, ich betrachte natürlich die Betten zusammen, weil die Intensivbettenkapazität ja sogar das noch Schwierigere ist. Also wir steigen ja zuerst, wenn es denn dann eng wird, mit der Intensivbettenkapazität aus. Und das behaupten wir jetzt nicht einfach so, das haben wir kurz vor Weihnachten erlebt. Da waren da Krankenhäuser hier in Sachsen, die eben nicht nur kein Intensivbett mehr zur Verfügung hatten, sondern die nicht mehr in der Lage waren, Intensivbetten zu behandeln. Trotzdem ist es jetzt so, und ich bin jetzt ganz froh, das glaube ich, hat sich jetzt dann insgesamt auch so überall festgesetzt. Wir reden von den Normalbetten, weil wir reden ja von einem Frühwarnsignal. und haben dann Zeit, auch die Intensivbettenkapazität gesondert zu beobachten. Die folgt ja nochmal mit einer zeitlichen Verzögerung der Normalbetten. Und wenn ich ein Frühwarnsignal machen will, und ich erkläre gleich noch, wie es auf die 1300 kommt, das war ja nicht irgendwie gerade so aus dem Bauch raus gesagt, dann ist es ausreichend, nur die Normalbetten zu betrachten. Wir haben uns nochmal mit dem Sozialministerium verständigt. Ich bin auch froh, in der neuen Verordnung steht es auch klipp und klar so drin mit den 1300 Betten. Wir hatten ja vorher bei der ersten Verordnung eine kompliziertere Ampel angegeben, aber jetzt ist es klar und eindeutig und wir reden über Normalbetten. Vielleicht nochmal einen Satz zu den 1300. Der rührt daher, wir hatten ja im Dezember über 3000, knapp 3600 Patienten in diesen Krankenhäusern, die gleichen, die jetzt auch da sind. Und zu dem Zeitpunkt ging es los, dass nicht alle gleichzeitig, aber eine ganze Reihe von Krankenhäusern nicht mehr in der Lage war, mit der zugeteilten Patientenzahl umgehen zu können. Also wir hatten dann die Problematik, dass also Klinikum Chemnitz waren, also nicht nur kleine, Klinikum Chemnitz, Klinikum Zittau, Görlitz, Bautzen hatte eine schwierige Phase. Ja, die waren nicht mehr in der Lage, ihre Patienten sach- und fachgerecht zu behandeln. Wir haben da zum Beispiel große Verlegungen gemacht innerhalb der Krankenhäuser in Sachsen und kurz vor Weihnachten haben wir 60 mehrheitlich Intensivpatienten aus Sachsen ausgeflogen nach Rostock.
Wie läuft sowas ab? Wie läuft das dann? Sitzt man da, telefoniert andere Kliniken an, ob die aufnehmen können? Wie funktioniert das? Gibt es da eine Leitstelle, die das koordiniert? Ja, ist es diese Leitstelle bei Ihnen?
Ja, wir haben ja eine Leitstelle und wir haben dann in Absprache, das haben wir nicht erst dann Mitte Dezember gemacht, das haben wir im November gemacht, Gott sei Dank, wo klar war, hier steigt das so stark an, haben wir unsere Leitstelle zum Koordinationszentrum in diesem Kleeblatt Deutschland organisiert. Da gibt es also das Blatt Ost, das schließt uns ein, Sachsen, Brandenburg, Berlin, auch die Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben dann gesagt, wenn denn Überlastung in einem dieser Blätter auftritt, müssen wir ein System haben, wie wir dann Patienten verlegen können. Weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass also zum Beispiel in Rostock, in Kiel, in Lübeck, auch in Hannover oder so die Auslastung nicht sehr hoch war. Und wir hatten vorbereitet, dass ab dem Zeitpunkt wir dann über unsere Leitstelle, hier jetzt dann für Gesamtsachsen, nicht nur für unser Cluster, angemeldete Patienten aus den Häusern, die wirklich am Rande sind, die nicht mehr können, ausfliegen. Und das haben wir getan. Wir haben das kurz vor Weihnachten gemacht, wie gesagt, 60 Patienten. Und ich meine, das ist ein riesiger logistischer Aufwand, kann man sich vorstellen. Man kann und darf nur Patienten ausfliegen, die das auch wirklich gesundheitlich, medizinisch noch einigermaßen tolerieren können. Und man muss es gut organisieren. Wir hatten Wetterprobleme und alles, was immer dazugehört. Aber ich wollte damit nur noch mal klar machen, wir hatten eine Situation ab einer kritischen Patientenzahl, bei der man davon ausgehen kann, dann fängt es an einzelnen Krankenhäusern in Sachsen an zusammenzubrechen. Wir sind gesessen an den Feiertagen, Weihnachten oder so und wussten ganz genau, wenn jetzt am nächsten Tag nochmal 10 Intensivpatienten kommen, haben wir ehrlich kaum noch eine Chance, die irgendwo adäquat unterzubringen und zu verteilen, wenn dann nur mit Notmaßnahmen und ähnlichen Dingen. Insofern war für uns jetzt dieser Grenzwert von rund 3.500, 3.600 Patienten so eine kritische Größe und wir haben uns überlegt, wenn wir ein Vorwarnsystem haben wollen, können wir nicht erst Alarm schlagen, wenn so viele Patienten in den Häusern sind. Und haben gesagt, na gut, so etwa ein gutes Drittel, das sind diese 1300, die haben wir auf die drei Cluster bezogen. 500 Dresden-Ostsachsen, 300 Leipzig, weil es weniger Kliniken sind, und 500 Chemnitz-Westsachsen. Das sind unsere Grenzwerte. Ab da springt unsere Ampel auf gelb und es gibt Alarm. Und so haben wir es in der Politik kolportiert. Und das war auch wirklich bundesweit das erste und einzige Mal, wo eben nicht Inzidenzwerte Maßnahmen hervorrufen, sondern wo eine Rückkopplung der tatsächlichen Krankenhausbelegung stattfindet, die auch dann noch in der Verordnung steht. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir das politisch hinbekommen haben.
Ich spreche auch mit einigen Medizinern jetzt, während ich diesen Corona-Cast mache, bin da auch im Austausch, unter anderem jetzt kürzlich erst ein Gespräch gehabt. Und da ging es dann auch darum, mit den Intensivbetten, ja, wir reden hier immerzu über Betten und dass da eben dann Leute drin liegen, aber sie müssen auch behandelt werden. Ist denn das, das sagte dann dieser Arzt, sei auch ein sehr, sehr großes Problem, gerade nach der Zeit im Dezember, als sehr viele Menschen die Behandlung brauchten, waren auch dann für das Personal keine einfachen Zeiten. Es gab einen hohen Krankenstand im Anschluss. Ich meine, das muss man ja alles jetzt vielleicht nochmal einkalkulieren und vielleicht nochmal mitmachen. Denken Sie, dass das Personal in den Krankenhäusern das nochmal schafft?
Also wir haben das ja erlebt und ich kenne Krankenhäuser in unserem Cluster, die hatten einen Ausstand oder ein Fehlen von 40, 50% ihrer Pflegekräfte zum Beispiel. Da kann man nicht mehr darüber reden, dass die Bettenzahl die Limitation ist, sondern es war das fehlende Pflegepersonal. Nicht nur auf den Normalstationen, sondern auch natürlich auf den Intensivstationen. Vollkommen klar und eindeutig. Insofern ist der Grenzwert 3600 Betten mit diesem fehlenden Personal zu sehen im Zusammenhang. Es hat da ja gefehlt. Wir hatten ja nicht im Dezember eine Situation, dass wir nur die Betten hatten oder nicht hatten und alles Personal an Bord hatten, sondern im Gegenteil, es war ein extrem hoher Krankenstand, vor allen Dingen in der Pflege zu verzeichnen. Wir kennen die Zahlen zur Genüge. Für unser Klinikum haben wir die ausgewertet. Wir hatten zum Teil eben Fehlbestände bei uns hier in der Pflege, 13-14%, die gefehlt haben. Wir haben klare Analysen gemacht. Die haben mitnichten eben alle gefehlt wegen Corona-Infektion, sondern viele haben gefehlt wegen Quarantäne, wegen Kontaktpersonen, Schule, Kinder zu Hause, nicht arbeitsfähig zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten eine Situation, das war in den Häusern unterschiedlich, aber im Prinzip tritt es überall auf, wo Einzelne, und hauptsächlich hat sich das in der Pflege abgespielt, eben aus Erschöpfung, aus vielen anderen Gründen nicht mehr arbeitsfähig waren. Insofern kann man sagen, dieser Grenzwert beinhaltet das, ja. Und natürlich haben wir jetzt die Hoffnung, das ist aber nicht klar kalkulierbar, wie der Effekt sein wird, dass wir im Rahmen der Impfung von unserem Personal, das hat ja dazu geführt, dass wir darauf bestanden haben, mit die Ersten zu sein, die Personal impfen. Wir haben ja außerhalb der Priorisierungsliste das medizinische Personal geimpft. Damit haben wir bei uns am Haus am 27.12., also einen Tag nach Weihnachten, angefangen und impfen seitdem. Wir haben eine extrem hohe Quote. Wir haben weit über 70% unserer Pflege und Ärzte geimpft, ja, und haben jetzt natürlich schon die Vorstellung, wenn jetzt eine neue Welle kommt, dass wir wenigstens in dem Segment ein bisschen besser dastehen als im Dezember. Also es kann gut sein, wir haben jetzt, sagen wir mal, eine höhere Toleranz für Patientenzahlen, als wir die im Dezember hatten, wo der Effekt mit dabei war.
Wäre zu wünschen, dass der Impfeffekt da jetzt schon vielleicht mit durchschlägt. Sie hatten gerade eben schon gesagt, dass Sie für einen Lockdown plädieren oder dass Sie das wahrscheinlich auch befürworten, eher einen befristeten Lockdown. Eine repräsentative Umfrage von sächsische.de und CW kommt zu dem Ergebnis, dass auch die Mehrheit der Menschen in Sachsen das befürwortet. Immerhin 53% sagen das. Was würde ein richtiger Lockdown Ihrer Meinung nach jetzt bewirken und wie lange müsste der sein, damit man eben steigende Zahlen auf Intensivstationen abwenden kann?
Also ich erstmal finde ich, dass wir in dem System so weiter bleiben sollten, wie wir es jetzt haben. Eben nicht nur auf die Inzidenzwerte gucken, sondern auf die tatsächliche Patientenentwicklung. Wenn wir alle gemeinsam jetzt bisschen Glück haben und, sagen wir mal, der Effekt der Impfung, des Klimas und was weiß ich mehr durchschlägt, könnte ja auch passieren. Ich muss nicht immer das Negative nur annehmen, dass wir zwar jetzt immer noch steigende Inzidenzen haben, aber dass die Patientenzahl nicht in dem Ausmaß ansteigt, wie wir das prognostizieren oder wie wir das kennen. Das kann passieren. Und das Zweite ist aber, wenn es so bleibt, und dafür haben wir ja Grenzwerte angegeben, dann wollen wir eine regionale Reaktion haben, überall da, wo in den drei Clustern dieser Grenzwert stationäre Belegung gerissen wird, unabhängig davon, wie zu dem Zeitpunkt die Inzidenz ist. Und das Dritte ist, wir haben gelernt, und wenn man da ein bisschen zurückguckt, dass unsere Diskussionen, die wir alle im Oktober und im November ja genauso hatten, mit, Sie erinnern sich noch, Teil-Lockdown, Wellenbrecher-Lockdown und ähnlichen Dingen, dass die alle nicht in der Lage waren, mit dieser zeitlichen Verzögerung die Situation Weihnachten zu verhindern. Und meine persönliche Überzeugung ist ganz klar die, wenn ich zu der Diagnose komme, wir kriegen so einen extrem starken Anstieg der Patientenzahlen, dann sollte man so früh wie möglich reagieren und so hart wie möglich. Regional begrenzt meinetwegen, aber dann wäre meine Vorstellung schon die, dass wir dann einen richtigen Lockdown machen und dann gibt es nicht die Ausnahme für den Friseur und die Ausnahme für das und dann kann man das machen und Click und Collect und was es alles so gibt. Ich verstehe, warum es das gibt. Aber das wäre für mich dann ausgeschlossen, bis hin wirklich zu einer Ausgangssperre. Harter Lockdown heißt dann 14 Tage maximale Einschränkung von Kontakten.
Also ähnlich wie man es im Frühjahr 2020 hatte.
Richtig, schließt Schulen und Kitas mit ein, weil man kann natürlich im Einzelnen diskutieren. Wir haben ja, unser Pädiater ist ja bundesweit unterwegs und weist auf die Gefahren der Schul- und Kitaschließung für die Kinder hin. Das ist richtig. Die Sicht ist vollkommen klar, aber man muss auch mal immer sagen, was man denn für Schäden provoziert, wenn man so zu spät kommt und wenn man nur halb alles macht und am Ende wir auf einem hohen Niveau herumdümpeln und eigentlich nichts richtig funktioniert. Und mein wichtiger Aspekt, Sie haben die Zahl angesprochen, 53% sehen das genauso. Wenn wir jetzt diskutieren mit anderen, kriegt man sogar noch mehr überzeugt, dass eigentlich eine 14-tägige Maximaleinschränkung für jeden Einzelnen, wir haben alle keine Lust mehr dazu, aber irgendwie leichter tolerierbar ist als einen Tag so und den anderen so und da das kann ich und da kann ich nicht, dann stehen Verständnisprobleme, warum man zum Friseur darf, aber ins Kosmetikstudio nicht oder ähnliche Dinge und dann kommen wahnsinnig viele Verstöße dagegen dazu. Ich kann es gar nicht mehr kontrollieren. Weil wenn ich, was ich kontrollieren kann, ist, wenn ich sage, es darf keiner auf der Straße sein nach 18 Uhr oder alle Geschäfte sind geschlossen, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wie ich alle Ausnahmen in den Griff kriege. Ja, was unser aller Hoffnung war, irgendwie das mit den Tests hinzubekommen, das klingt für mich wirklich gut in erster Linie. Ja, ich finde zum Beispiel das Tübinger Modell persönlich auch sehr gut. Also dieser tägliche Passierschein, dass ich mit einem negativen Testergebnis eingeschränkte Dinge tun kann. Ich glaube, es ist ganz gut. Meine Tochter studiert in Tübingen, die erzählt mir immer, wie das da läuft. Das funktioniert aber auch nur, wenn dann wirklich jeder deinen Test in der Früh haben kann, bevor er losgeht. Und nicht dann macht man so einen Erlass, wir testen mal und dann gibt es keine Tests oder man kommt nicht dran. Oder die Tests werden falsch gemacht. Ja, es gibt eine Menge an Fehlergebnissen, wenn man die nicht richtig anwendet. Ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber Selbsttests. Man gibt welche, wo es gut geht, aber welche, die, wo es nicht gut geht. Und wenn es dann nicht funktioniert, weil das Angebot für Tests nicht da ist. Ja? So die Dinge, auf die man sich jetzt dann zurückgezogen hat, ein Test pro Woche in der Schule halte ich für idiotisch, ja? Um es klar zu sagen.
Man hat halt noch mal 4 weitere Tage, in denen man sich anstecken kann, wenn man zum Beispiel am Montag den Test gemacht hat. Ne? Reden wir mal noch über das Thema Mutationen. Vor gut einem Monat war es so, dass in Dresden etwa 50% aller in Krankenhäuser eingelieferter Patienten die britische Mutation aufgewiesen haben. Inzwischen dürften es wahrscheinlich fast alle Patienten sein, die mit dieser Mutation unterwegs sind. Wie ist die Quote jetzt genau und hat diese Variante, ja, Folgen, die auch Sie im Klinikalltag sehen können, sind die Menschen tatsächlich, sind das schwerere Verläufe als bei den, was wir vorher gesehen haben?
Also 2 Punkte. Es wird ja nicht zu 100% jeder positive PCR-Test genomsequenziert. Ja, den Aufwand können wir nicht leisten und das findet auch nicht statt. Wir machen es am Klinikum jetzt so, seit 2 Monaten, wir sequenzieren jeden, weil wir Screening-Tests entwickelt haben, um das herauszufinden vorab und dann wirklich sequenzieren, kosten einen Haufen Geld, viel Aufwand. Wir machen das aber und deswegen kann ich sicher über unsere Ergebnisse sprechen und da kann ich sagen, von unseren positiven PCR-Tests, und wir machen einige tausend in der Woche, sind im Moment zwischen 95% und 99% die britische Variante. Also wenn man es mal auf den Punkt bringt, die britische Variante hat meiner Meinung nach die alte, herkömmliche oder normale Corona-Variante inzwischen vollkommen verdrängt. Also das ist so, das war aber auch nicht anders zu erwarten, weil wenn ich, und das ist typisch für Vireninfektionen, wenn ich da eine Mutation dabei habe, die ansteckender ist als die andere, und da ist ein großer Unterschied zwischen der britischen und der normalen Corona-Variante, dann verdrängt im Lauf der Zeit diese ansteckende Variante die andere. So ist es einfach, das ist ganz klare Virologie. Das konnte man in England besichtigen, die haben das Phänomen im Oktober, im November gehabt, da konnte man, weil die fast alle sequenziert haben in bestimmten Regionen, da konnte man sehen, wie um London herum innerhalb von einem Monat eigentlich keine Urvariante mehr da war, sondern nur noch diese hochinfektiöse. Bei uns läuft es genauso. Also braucht man sich darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Wir haben fast nur noch die britische Variante. Schlimme Nachricht dabei, wäre ein Wunder, wenn es nicht noch andere Varianten gäbe. Es gibt ja die Diskussion über die brasilianische und ich sage jetzt voraus, wir werden noch einige andere sehen. Das ist klassisch für solche lang andauernden Pandemie- und Endemiesituationen. Das bedeutet, wir züchten ja Mutationen, weil wir so lange brauchen, bis wir echt dieses Geschehen stoppen können.
Also die Impfung ist da der Schlüssel sicherlich, um auch dieses Ausbreiten von Mutationen zu unterbinden.
Ja, da müssen wir aber dann wirklich mal ein bisschen schneller sein, als wir jetzt im Moment sind. Und ich sage jetzt schon voraus, das habe ich im letzten Sommer schon gesagt, da hat kaum einer zugehört, unser Hauptproblem werden diese lauerhaften Mutationen sein, wenn wir es nicht schaffen, vorher wirklich zum Stopp zu kommen. Und vom Stopp sind wir weit entfernt. Also sprich, wir haben fast nur noch die britische Variante und noch, was Sie gefragt hatten, führt die zum schwereren Verlauf. Das wird immer mal wieder so behauptet. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, da fehlen mir echt harte Daten dazu, weil eins ist klar, die britische Variante ist 50 bis 100 Mal ansteckender als die herkömmliche, das ist klar. Also man kann mit sehr kurzer Kontaktzeit, mit einmaligem Kontakt, sehr kurzer Art sich infizieren, aber es sind damit jetzt auch häufig Jüngere, die sich infizieren und die das weitergeben und damit hat man eine andere Population, die erkrankt und die einfach so zu vergleichen und zu behaupten, die seien nur irgendwie schwerer im Verlauf oder tödlicher, halte ich für eine Spekulation. Das kann man nicht sagen, da brauchen wir hinterher lange Analysen. Meiner persönlichen Meinung nach ist das nicht der Fall, die ist genauso schwer im Verlauf wie die alte, aber auch nicht schwerwiegender. Und was wir halt jetzt sehen, sind vermehrt mittelalterliche oder jugendlichere Patienten, also jüngere, auch auf den Intensivstationen. Und die haben dann natürlich lange und schwere Verläufe. Warum? Die alten und multimorbiden Patienten sterben halt dann relativ früh, wenn sie einen schweren Verlauf haben. Und damit hat man so den Eindruck, die Verläufe sind jetzt viel schlimmer oder viel schwerer. Aber ich glaube, es wird sich nicht belegen lassen.
Es ist ja auch so, dass zunehmend die ältere Generation ja schon geimpft ist oder viele von denen, die in Pflegeheimen zum Beispiel leben, sind ja durchgeimpft in Sachsen. Insofern dürfte es die ja auch kaum noch treffen, dass sie ins Krankenhaus mit einer Corona-Infektion kommen.
Ja, das wäre auch eine Hoffnung jetzt, wenn wir Patientenzahlen hochrechnen. Ja? Mhm. Also das wäre jetzt auch eine gute und wichtige Frage. Stimmt denn das noch, wenn wir immer stur annehmen würden, 20% der Erkrankten kommen in eine Intensivbehandlung? Das mag noch gegolten haben für ältere und multimorbide, vorerkrankte Patienten. Das ist bei Jüngeren sicher anders. Und weil wir unser Vorhersagetool jeden Tag korrigieren, sehen wir das auch. Wir sehen also, dass jetzt eben nicht mehr 20% intensiv behandlungspflichtig sind, sondern nur noch 13-14%. Also da drückt sich schon aus, dass sich die Population der Infizierten ändert. Und ich habe auch insgeheim so die Hoffnung, dass durch die Durchimpfung in den Altenheimen und in der älteren Bevölkerung wir genau diese Patientenpopulation jetzt nicht mehr sehen werden, also jedenfalls nicht in der Höhe und in Anzahl auf den Intensivstationen, und dass es damit eben auch besser wird, trotz steigender Infektionszahlen.
Um zu verhindern, dass überhaupt Menschen auf Intensivstationen auf so eine Behandlung angewiesen sind, gibt es ja auch die Diskussion jetzt, dass man zum Beispiel die Erstimpfung vornimmt, also flächendeckend vornimmt und nicht diese zweite Dosis aufhebt, was ja vor allem in Sachsen auch betrieben wird. Da ist beispielsweise Karl Lauterbach jemand, der das auch fordert, Gesundheitsexperte der SPD. Was halten Sie von dem Vorschlag? Er könnte ja Leben retten, wenn man so will.
Ja, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe eine gewisse Abneigung, wenn man ein Medikament, und das durchläuft, und das haben alle Impfstoffe gemacht, einen harten Prozess der Prüfung, der Evaluation und wird dann für bestimmte Dinge zugelassen. Das heißt, dass zum Beispiel dieser 42-Tages-Abstand für die Zweitimpfung bei BioNTech, der ist ja nicht irgendwie erfunden, sondern der hat sich als der beste herauskristallisiert an den 21.000 Leuten, die man in den Zulassungsstudien untersucht hat. Und ich habe so eine gewisse Abneigung, wenn man jetzt aus dem Zwang heraus, dass man nicht genug Impfstoff hat, solche Kriterien verändert. Es gibt ja auch die Spekulation, ist ja egal, dann kann man die Zweitimpfung auch mit einem anderen Impfstoff vielleicht machen. Also ich würde mich erstmal relativ stur an diese Zulassungsdaten halten. Wenn die Firmen, und die sind unterwegs, weil die ja jetzt mit den vermehrten Impfungen, das sind wir jetzt mit den AstraZeneca-Impfstoff, natürlich immer sofort reagieren müssen, wenn sich da was ändert. Wenn sich da jetzt herauskristallisiert, nach 10 Millionen Impfungen in Großbritannien hat sich gezeigt, dass man eben auch den Zeitabstand verlängern kann, dann gerne. Aber so einfach, weil kein Impfstoff gerade mal da ist, das spekulativ in den Raum zu stellen, halte ich ein bisschen für verwegen.
Am kommenden Wochenende ist Ostern. Noch ein anderes Thema, was gerade sehr heiß diskutiert wird, sind die Flüge auf die Ferieninsel Mallorca. Allein diese Woche sind bis Ostermontag ungefähr 500 Verbindungen von Deutschland nach Mallorca werden da erwartet. Sie sagten neulich auch in diesem Interview mit meinen Kollegen von sächsische.de, dass Sie befürchten, dass die Insel zum neuen Ischgl werden könnte. Bleiben Sie bei der Aussage? Immerhin gibt es ja jetzt diese Testpflicht auch bei Einreisen.
Ja, ich bleib dabei. Also aus zweierlei Gründen. Erstens, es passiert eins, und das versuchen wir ja mit den Lockdown-Maßnahmen zu erreichen. Ist egal, ob das jetzt Mallorca ist oder was anderes. In dem Moment, wo ich quasi so ein, sag's jetzt mal, in Anführungsstrichen Schlupfloch zulässt, wird dort vermehrter Druck stattfinden, und das sieht man auch. Ja? Jeder, wer hätte das nicht jetzt große Lust, einfach aus diesem öden, tristen Einerlei hier auszubrechen. Aber dort kommen dann vermehrt Leute zusammen, und die kommen eben nicht nur dann in ihrer Ferienwohnung und im Hotel zusammen, und dort schließt dann auch um 17 Uhr das Restaurant, sondern sie gehen auf den Flughafen, sie stehen in der Schlange, sie haben Kontakt im Flugzeug, sie haben Kontakt in der Wartezeit, und das sind gefährliche Begegnungen. Da trifft man auf bundesweit vermischt andere, ja, eben nicht nur aus der eigenen Region. Und es kommen auch international dort Leute zusammen. Und es war vorher schon bekannt, dass die brasilianische Variante in Mallorca nachgewiesen war, in wenigen Fällen. Aber ich habe keine Lust, da pessimistische Szenarien zu malen. Aber wenn ich schon weiß, dass also die Gefahr besteht, durch so eine Bewegung, Interaktion der Leute, dass man solche Varianten dann hier einschleppt, dann kann ich es nicht verstehen, warum man da nichts dagegen unternimmt. Und der zweite Punkt, ich halte es von der Akzeptanz her nicht für machbar. Ja, dass man sagt, dort geht es, du kannst da hinfahren, das kann man auch gar nicht kontrollieren, ob denn nur überall das wirklich hygienisch einwandfrei ist. Und gleichzeitig sagt man, nee, du kannst aber hier nicht nach Mecklenburg-Vorpommern fahren, oder du kannst nicht in deine Wohnung oder in deinem Wohnwagen an die Ostsee fahren oder so, da gibt es für mich ein schwer vermittelbares Akzeptanzproblem. Mhm. Und das führt auch zu dieser Politikmüdigkeit. Mhm.
Corona beherrscht nun seit einem Jahr unser Leben und ja, sicherlich ihr es noch mehr als das von mir oder anderen Menschen. In Ihrem Klinikalltag sind Sie permanent damit konfrontiert. Aus Vorgesprächen weiß ich, dass Sie in der kommenden Woche ein paar Tage frei haben. Was machen Sie denn?
Ich sitze blöderweise zu Hause. Ich hatte eigentlich vor, meine Schwester, die Corona erkrankt war, in der ersten Welle in München, in Murnau zu besuchen. Hat man auch lange ausgemacht, weil wir gesagt haben, nach Ostern wird es dann wohl gehen. Und wie es jetzt so aussieht, geht es halt nicht. Das bedeutet, die Tage, die ich mir jetzt freigenommen habe, verbringe ich hier oder komme halt trotzdem hierher, wenn sich hier die Situation jetzt weiter verschlechtert.
Ich habe hier manchmal im Podcast meine Gäste am Ende einer Folge gefragt, ob sie eher Mutmacher oder Überbringer einer bitteren Wahrheit sein wollen. Wir sind am Anfang der dritten Welle oder schon mittendrin. Sie sind gut in Prognosen, das haben Sie gerade eben hier lange erklärt, warum das so ist. Was glauben Sie, wird spätestens im Sommer dann auch dieses Jahr wieder Entspannung kommen oder müssen wir uns noch, auch wenn es wärmer wird, warm anziehen?
Ich hoffe nicht, dass es kommt. Lieber soll es richtig warm werden. Aber ich sehe es dann eben wirklich so ähnlich, wie wir das auch in der ersten Welle hatten. Es wird aufgrund der mehr Aufenthalt im Freiraum, weniger Gefahr durch schlechte und nicht gelüftete Räume, anderes Verhalten, wird es meiner Meinung nach ganz spontan schon eine Verbesserung in Richtung Sommer geben. Erstens. Zweitens hoffe ich nach wie vor, dass wir endlich mit der Impfung Fahrt aufnehmen, weil das wäre die richtige Blockade, wenn wir das schaffen würden, wirklich bis Juni, Juli adäquate Prozentsätze zu impfen, dann werden wir einen Rückgang erleben. Und das Dritte, ich bin lieber immer gerne der Optimist, also auch bei unseren Prognosen nehme ich immer nie die pessimistische oder Worst-Case-Variante. Also ich glaube, dass wir wirklich jetzt aus der Addition Wetteränderung, Verhaltensänderung, wenn wir jetzt noch ein bisschen Durchhaltevermögen haben, die dritte Welle nicht das, was ja zu allen Tagen manchmal kolportiert wird, über uns zusammenschlägt und noch schlimmer wird als im Dezember. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, jetzt haben wir einmal gezeigt, wie wir das hinkriegen. Also sollten wir das jetzt einigermaßen klug auch wieder schaffen. Und ich hoffe, dass es nicht diese hohe Welle, sondern mehr so ein langer Buckel wird, der uns dann schon noch bis Mai, Anfang Juni beschäftigt, aber nicht so stark ansteigen wird. Und dann, wenn es anders käme, habe ich ja gesagt, dann wirklich frühzeitig hart dagegen halten und nicht dann in der Hoffnung einfach schlicht weitermachen.
Dann würde ich mal sagen, vorsichtig optimistischer Mutmacher.
Ja, genau.
Professor Dr. Albrecht von der Uniklinik Dresden, vielen Dank für Ihre Zeit und das ausführliche Gespräch heute.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.
Damit geht diese Folge Coronacast zu Ende. Nächste Woche geht es hier auf jeden Fall weiter im Podcast. Ich spreche mit Lungenfacharzt Dr. Dirk Koschel und mit Jan Hippold, der CDU-Landtagsabgeordnete, hatte selber Corona und kämpft jetzt gegen die Langzeitfolgen an. Also es wird um das Thema Long-Covid hier gehen. Bevor wir aber uns diesem schweren Thema widmen, wünsche ich Ihnen erst einmal ein paar unbeschwerte und entspannte Osterfeiertage. Machen Sie das Beste draus, bleiben Sie einfach negativ auf dem Teststreifen und positiv gestimmt. Ich denke, so schaffen wir das einfach irgendwie. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.